ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Jordanien, das haschemitische Königreich im Nahen Osten, ist seit langem ein spannendes Reiseland, inzwischen aber eher vergessen wegen des Gazakrieges, wegen des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas, von dem Jordanien nur durch einen Fluss getrennt ist. Der Tourismus ist nahezu zusammengebrochen, etwa in Petra, lange ein Urlaubermagnet. Aber man kann natürlich durch Jordanien reisen, auch in diesen Zeiten, möglichst mit einem gewissen Maß an politischem Hintergrund, an Wissen im Gepäck. Wir wollen das jetzt gleich mal tun in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt und auch ein bisschen Hintergrund liefern. Für uns war Florian Guckelsberger unterwegs, auch in Petra. Hallo Florian.
Hi.
Was hat für dich den Reiz Jordaniens ausgemacht? Was hat dich dorthin gelockt?
Ich habe 2015 schon mal ein Jahr in Jordanien gelebt und damals über die Flüchtlingskrise in Jordanien berichtet, aus dem benachbarten Syrien. Und seitdem bin ich immer wieder dahin zurückgekehrt und fühle mich dem Land bis heute verbunden. Und was mich immer wieder erstaunt hat, ist, wie es Jordanien geschafft hat, inmitten dieser vielen politischen Krisen und Kriege in der Region seinen eigenen Frieden zu bewahren. Und angesichts des Kriegs in Gaza wollte ich dann wissen, wie es denn Menschen jetzt dort geht und wie sie diese Krise überstehen.
Ja, Krieg in Gaza hast du gesagt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Kann man denn jetzt gerade angesichts des Krieges zwischen Israel und der Hamas überhaupt noch unbedarft nach Jordanien reisen?
Naja, unbedarft. Also ich würde sagen, man sollte sich informieren, die Nachrichtenseiten lesen und am besten auch einen Reiseführer vor Abreise. Was ich auch empfehle, ist, wenn man sich ein bisschen Vorfreude verschaffen möchte, dass man sich die Neuverfilmung von Dune anschaut oder vielleicht nochmal bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug reinschaut. Denn das sind Filme, die in Jordanien gedreht wurden. Und da kann man schon mal ein bisschen sehen, was einen erwartet und dann steigt die Vorfreude. Und ich denke, sobald man dann vor Ort ist, merkt man, dass man sich eigentlich sehr sicher bewegen kann. Und das ist auch das, was die ganzen Touristen, die ich dann ja doch getroffen habe im Land, was die berichtet haben und was deren Erfahrung ist.
Filmtipps zum Einstieg, das ist ja schon mal nicht schlecht. Du warst ja, das kann ich ja schon mal vorab verraten, in der Wüste unterwegs, hören wir gleich davon. Ist das dann, ja, wie soll ich sagen, weit ab von den Problemen, von den sehr nahen Problemen der Welt?
Naja, ich finde, das Schönste an der Wüste ist die Stille. Denn wenn man an den richtigen Stellen steht und jetzt dann tatsächlich mal das Auto, mit dem man ja unterwegs ist, dann mal den Motor abstellt, dann kann es wirklich sein, dass man das eigene Blut durch den Körper rauschen hört. So unendlich ist diese Stelle. Und das ist ein ganz fantastisches Gefühl. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der die Zeit hat, dass er eine Nacht in der Wüste verbringt. Das geht nämlich. Und wenn man dort ist, dann ist die Welt sehr weit weg und man ist sich selbst sehr nah.
Ja, eine Nacht in der Wüste kenne ich auch. Man selber ist ganz, ganz klein dann natürlich auch. Und das ist schon ein spannendes Gefühl. Ja, still in der Wüste ist das eine. Das andere ist ja diese sprichwörtliche Gastfreundschaft. Oder ist das ein Klischee?
Das traditionelle Leben der Beduinen, das wir ja auch schildern in der Reportage, das ist ohne Gastfreundschaft nicht denkbar. Denn anders überlebt man in der Wüste nicht. Man muss einander helfen und sichert somit auch das eigene Überleben ab. Und heute lebt kaum noch jemand nomadisch in Jordanien, also die Zahl der Beduinen beträgt, glaube ich, noch 1% der Gesamtbevölkerung. Aber die Kultur hat sich in Jordanien eben gehalten. Das heißt, wer eingeladen wird und es gut meint, der verlässt in Jordanien kein Haus und kein Zelt hungrig.
Wir reden gleich auch noch ja über Jordaniens Position im Israel-Gaza-Konflikt, haben wir eben schon mal erwähnt. Jetzt aber erst einmal mit Florian Guckelsberger am Berg Nebo.
Wer an die Steinmauer tritt, darf sich für ein paar Augenblicke wie ein Prophet fühlen. Schon Moses soll vom Gipfel des Berg Nebo, 700 Meter über dem Mittelmeer im Westen Jordaniens gelegen, auf ein Stück Land geblickt haben, das vielen Menschen heilig ist. Und um das wieder einmal gekämpft wird.
Es ist schön hier. Ich habe einen Führer, der ist gut informiert. Es macht Spaß, das Land zu erkunden. Besonders freue ich mich auf Petra und Karak. Dann geht es weiter nach Wadi Rum. Ich lebe in Australien. Zuerst bin ich nach Malta geflogen und habe mir die Insel angesehen. Jordanien war ein Land, das ich schon immer mal sehen wollte. Und es ist nah genug an Malta, sodass ich das gut kombinieren konnte.
To make it a good round trip for me.
Die 67-jährige Australierin Chris trägt weite Leinenhosen und eine luftige Bluse. Sie reist allein durch Jordanien. Ihr Reiseführer ruht sich gerade im Schatten eines Mandelbaums aus. Und auch wenn Gaza und der Krieg nur wenige Autostunden entfernt sind, macht sich die Rentnerin keine Sorgen.
Die Situation in Gaza hat mich nicht beunruhigt. Ich weiß, dass Jordanien eines der am einfachsten zu bereisenden Länder im Nahen Osten ist. Deshalb habe ich mir keine Sorgen gemacht. Ich habe die Reise im Februar gebucht. Da wusste ich also schon, wie es in der Region aussieht.
Jordanien ist ein traumhaftes Reiseland. Die Wüste, allen voran Wadi Rum, Kulisse vieler Filme. Die Burgen der Kreuzritter, die von den Nabatäern in den Sandstein gehauene Stadt Petra. Die Korallenbänke von Akaba am Roten Meer. Und eben auch die Moses-Gedächtniskirche auf dem Berg Nebo. Jordanien ist Bibelland. Kein Wunder, dass die Touristen gerne kommen. Eigentlich. Das vergangene Jahr hätte sogar ein Rekordjahr werden können. Nach Angaben der Regierung reisten bis Oktober fast 6 Millionen Gäste ins Land und gaben dabei 6,37 Milliarden Euro aus. Nach den Pandemiejahren hatte sich der Tourismus, der in Jordanien 15% der Wirtschaftsleistung ausmacht, gerade erst erholt. Doch seit dem Gaza-Krieg gibt es Tage, an denen nur noch ein Zehntel der Gäste kommt. Nahe Osten. Das klingt für viele Europäer und Amerikaner wieder gefährlich. Dabei könnte der Kontrast zu den Fernsehbildern aus Gaza kaum größer sein. In diesem Jahr fällt der Ramadan mit dem jordanischen Frühling zusammen. Auf dem Berg Nebo blühen die Goldakazien. Die Zweige der Mandelbäume hängen schwer von Früchten. Zwei Polizisten sitzen gelangweilt im Café, das auch im Fastenmonat für Gäste geöffnet ist. Das lauteste Geräusch ist immer noch der Industriestaubsauger, mit dem gerade ein Mosaik von Staub befreit wird. Chris aus Australien will in den nächsten Tagen vom Berg Nebo aus auch den Rest des Landes erkunden.
I like Petra, of course, and I like the Knights Templar Crusader.
Ich bin sehr neugierig auf Petra. Die Kreuzritterburg in Karak ist ein absolutes Highlight, eine der am besten erhaltenen Burgen überhaupt. In Wadi Rum werde ich auf einem Kamel durch die Wüste reiten. Ich interessiere mich für Geschichte von der Jungsteinzeit bis zu den Weltkriegen. Das war schon als Kind so.
From an early age as a child.
Weil sie sich für Geschichte interessiert, weiß Chris um die vielen Verbindungen zwischen Jordanien und dem angrenzenden Westjordanland. In Jordanien leben 12 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte davon wurde Schätzungen zufolge in Palästina geboren oder hat Familie in der Westbank. Im Zuge von Israels Staatsgründung 1948 und dem verlorenen Sechstagekrieg 1967 flohen insgesamt 800.000 Palästinenser nach Jordanien. Bis heute besuchen viele Jordanier regelmäßig Verwandte in Ramallah oder Jericho. Frieden schloss Jordanien mit Israel 1994. Heute, 40 Jahre später, demonstrieren in der jordanischen Hauptstadt Tausende aus Wut über den Krieg in Gaza für ein Ende dieses Vertrags.
Not to us, but everybody else.
Uns hat der Krieg nicht abgeschreckt, aber alle anderen haben sich Sorgen gemacht. Wollt ihr wirklich nach Jordanien? Ist das nicht gefährlich? Unsere Eltern waren besorgt. Wir waren entspannt. Jetzt sind wir hier und bis jetzt fühlen wir uns sicher. Wir haben uns informiert, ob es Reisewarnungen gibt, aber es gab keine. Also haben wir uns gedacht, wenn es keine Warnung gibt, warum sollten wir dann nicht kommen?
Die junge Belgierin Eva ist zusammen mit ihrem Freund Stan nach Jordanien gereist. Gerade haben sie andächtig die großen Mosaike in der Gedächtniskirche auf dem Berg Nebo bestaunt. Jetzt treten sie in die Frühlingssonne. Die beiden wirken entspannt.
I have been interested in Jordan for a while.
Jordanien interessiert mich schon lange. Also habe ich mir gedacht, warum nicht jetzt hinfahren? Es ist ein guter Ort zum Tauchen, es gibt viel Natur und eine interessante Geschichte. Man kann wandern und schwimmen. Das ist unser Programm.
It's like a diverse travel program.
Jordanien gilt als Ruhepol im Nahen Osten. Als Land, dem es anders als seinen Nachbarn gelungen ist, sich seinen Frieden zu bewahren. Anders als etwa das benachbarte Syrien oder der Irak. Ein autokratisches Königreich zwar, aber mit gesellschaftlichen und politischen Freiheiten, sodass der revolutionäre Geist des arabischen Frühlings und die folgenden Kriege Jordanien nie ganz erfassten. Auch angesichts der seit vielen Jahren unruhigen Region verstehen die beiden jungen Belgier nicht, warum so viele Touristen ihre Reise nach Jordanien ausgerechnet jetzt abgesagt haben.
We were like, okay, but there are several other countries surrounding Jordan that are, have been in war for a long time. And
es gibt ja Nachbarländer, in denen seit vielen Jahren Krieg herrscht. Am Ende ist es doch egal, ob wir heute reisen oder vor einem Jahr hier Urlaub gemacht hätten. Also ist es vielleicht besonders gut, jetzt zu reisen.
So maybe it's a good time to come back.
Es ist besonders gut, jetzt zu reisen. Florian, dann lass uns jetzt mal über das Jetzt reden. Die jordanische Haltung zum Gaza-Krieg ist zwiespältig. Wie siehst du es?
Also ich würde sagen, angesichts seiner geografischen Lage und auch seiner Geschichte kann sich Jordanien den Luxus einer neutralen Haltung gar nicht leisten. Und wie in allen arabischen Ländern und im größten Teil des globalen Südens werden die Zerstörungen im Gazastreifen öffentlich auch sehr scharf verurteilt. Es gibt zum Beispiel auch Proteste in Jordanien, die man ansonsten sehr selten sieht. Der König, der teilt diese Haltung und hat rhetorisch und diplomatisch viel getan, um zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Jordanien auf das Geld aus dem Ausland angewiesen ist, vor allen Dingen aus den USA und Europa. Und das sind natürlich die traditionellen Verbündeten von Israel und der Regierung Netanyahu. Das heißt, die jordanischen Eliten, die haben da gar nicht besonders viel Beinfreiheit. Und insbesondere der König riskiert natürlich einen Ansehensverlust, wenn er sich nicht da klar irgendwie pro-palästinensisch äußert. Deswegen ist es ein Spagat, den er meistern muss und bislang gelingt er.
Aber es ist eben wirklich auch ein Dilemma, nicht? Große Proteste, pro-palästinensisch. Kein Wunder, so bei der großen palästinensischen Bevölkerung im Land. Gleichzeitig die jordanischen Kampfjets, die iranische Drohnen abschießen, die westliche Haltung der Regierung des Königreichs. Ist das ein Dilemma, das man so im Alltag spürt?
Also ich würde sagen, im Alltag vieler Jordanier, da geht es um ganz andere Fragen. Schaffe ich die Beförderung? Kriege ich die Kinder aus der Schule abgeholt und so weiter? Das ist, trotz der geografischen Nähe haben die Leute natürlich Sorgen, die sich um das Erledigen vielleicht ganz banaler Tätigkeiten dreht. Was man schon merkt, ist, wenn man zum Beispiel in Supermärkte geht, dass es an manchen Produkten Warnhinweise gibt und da wird dann gesagt, Achtung, dieses Produkt wurde entweder in Israel hergestellt oder von einem mit Israel befreundeten Land. Das ist natürlich aus deutscher Sicht und angesichts der deutschen Geschichte natürlich ziemlich problematisch, aber das ist sowas, so ein Punkt, da merkt man das im Alltag, dass es schon die Menschen einfach bewegt. Und wenn man dann ins Gespräch mit Menschen kommt, dann merkt man, wie sehr auch Biografien, also ganze Biografien, Familiengeschichten von dem Konflikt in den letzten Jahrzehnten geprägt ist. Und meine Empfehlung ist immer so ein bisschen zuhören und nicht kommentieren. Denn auch wenn man nicht jede politische Forderung teilt, die aus solchen Erfahrungen erwächst, kann man auf jeden Fall was lernen. Ansonsten gilt natürlich, wenn offen antisemitisch sich geäußert wird, dann kann man auch einfach höflich widersprechen. Das ist meiner Erfahrung nach auch problematisch und dann kommt man weiter ins Gespräch.
Eine Frage doch nochmal zu dem ganzen Konflikt. Jordanien hat ja einen Friedensvertrag mit Israel, genau wie auch Ägypten. Ägypten hat einen gewissen Einfluss jetzt auch, was Waffenstillstandsverhandlungen angeht. Hat Jordanien Einfluss?
Jordanien hat keinen wirklichen Einfluss. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jede Lösung, in Anführungsstrichen, die man für diesen Konflikt findet, Jordanien berücksichtigen muss und die jordanischen Interessen. Insbesondere die Verflechtung zum Westjordanland, also der Westbank, sind sehr, sehr eng in Jordanien und deswegen muss jede Lösung sozusagen Jordanien mitdenken. Und ich glaube, das ist auch im Interesse des Westens, also der Europäer und der Amerikaner, denn der König von Jordanien ist einer der wenigen Verbündeten, den die NATO und die westlichen Staaten in dieser Region überhaupt noch hat. Und wenn man diese Position übergeht und dem König dann sozusagen damit auch im Auge seiner Untertanen sozusagen ein bisschen die Legitimation unter den Füßen wegzieht, dann kann das auch nach hinten losgehen, was die eigenen Interessen in der Region betrifft.
So viel jetzt zur politischen Lage. Jetzt zurück zum Reisen. Wir kehren mit Florian Guckelsberger zurück.
Mit zittrigen Händen schichtet Abdallah Abu Ibrahim Reisig in eine Feuerschale. Dann kramt er in den Taschen seiner Thaub, einem weißen, etwa knöchellangen Gewand, nach einem Feuerzeug. Der 54-jährige Beduine hat Gäste, die er mit frisch geröstetem Kaffee und zerstoßenem Kardamom begrüßt. Der Besuch macht auch eine von Abdallas Töchtern neugierig, die verstohlen hinter einer Plane hervorlugt, die das Zelt der 20-köpfigen Familie umspannt. Große Teppiche laden dazu ein, die Mittagshitze liegend im Schutz der Stoffbahn zu verbringen. Die grünen Kaffeebohnen röstet der Beduine in einer gusseisernen Pfanne über offenem Feuer. Dann füllt er sie in einen Mörser und zermahlt die jetzt ölig glänzenden Bohnen mit rhythmischen Bewegungen. Immer wieder schlägt er den Stößel an den Rand des Gefäßes. Ein heller Metallklang hallt durch die Halbwüste, in der Abdallah Abu Ibrahim die Zelte aufgeschlagen hat. Wie bei einem Morsecode verrät der Rhythmus, in dem der Beduine das Metall aufeinanderschlägt, dem Rest seiner Familie, wer da zu Besuch gekommen ist. Ein Freund? Ein Gast? Ich bestehe jedenfalls den Test. Wenige Minuten später reicht Abdallah mir ein Glas Kaffee. Weil der Stößel die Bohnen nicht so fein zermahlt wie eine Mühle, ist der Kaffee dünn. Nun aber kann gesprochen werden.
Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für unsere Gemeinde. Wir haben sehr von den Gästen profitiert. Je mehr Gäste kommen, desto besser geht es uns und desto besser können wir leben. Wenn es keinen Krieg und keine Probleme gibt, besuchen uns viele Touristen. 4 oder 5 Mal die Woche kommen Gruppen, um zu sehen, wie wir leben. Jetzt ist Krieg in Gaza und die Situation hat sich verändert. Es kommen weniger Gäste. Jordanien ist sehr betroffen. Das ist ein großer Unterschied zu früher.
Auch der Beduine will wissen, was in der Welt passiert. Abdallah zeigt auf einen Fernseher, den er an einer Zeltstange befestigt hat. Von dem Apparat führt ein Kabel zu einer wenige Meter entfernt aufgestellten und mit Feldstein stabilisierten Satellitenschüssel, die den Krieg in einen der abgelegensten Winkel Jordaniens trägt.
Im Fernsehen schaue ich vor allem Nachrichten. Ich will mich informieren. Die Situation in Gaza ist schlimm, sehr schlimm. Zu 100%. Ich hoffe, dass es besser wird. Zuerst kam Corona, jetzt der Krieg. Soldat gegen Soldat, das ist kein Problem, aber ich sehe Frauen und Kinder sterben.
Abdallah lebt mit 3 Frauen und 16 Kindern nur wenige 100 Meter von einem Leuchtturmprojekt des jordanischen Tourismus entfernt, der Eco-Lodge im Wadi Feinan. Wer dort übernachten will, muss von Amman aus 200 Kilometer auf dem Kings Highway nach Süden fahren und dann mit dem Pickup eine halbe Stunde über eine Sandpiste rumpeln. Der Lohn? Ein Bett inmitten unwirklicher Stille und der Blick auf einen Sternenhimmel, von dem die meisten Städter längst vergessen haben, dass es ihn gibt. Vor dem Hotel hatte sich Attaf al-Asaide auf seinem Lieblingsplatz gemütlich gemacht. Der Manager sitzt im Schatten eines wohl hunderte Jahre alten Olivenbaums und raucht mit Blick auf die sandfarbene Fassade der Eco-Lodge. Das Projekt bringt Touristen in eine Region Jordaniens, in die ansonsten nur selten Gäste kommen.
Das hier ist eine Eco-Lodge. Unsere Gäste wollen diese Ruhe spüren. Wir nutzen die Kraft der Natur, um das Hotel zu betreiben. Solarpanels erzeugen Strom aus Sonnenlicht. Das Wasser kommt aus natürlichen Quellen. Nur das Trinkwasser kommt aus Amman. Alles andere stammt von hier. Sogar das Gemüse und das Getreide für das Brot werden vor Ort angebaut.
Auch die immer wieder in der Nähe des Hotels zeltenden Beduinen sollen von dem Hotel profitieren. Wer in der Eco-Lodge übernachtet, kann eine Kaffeezeremonie buchen und Abdallah Abu Ibrahim und seine Nachbarn besuchen. 65 Familien würden in der Gegend von dem Hotel profitieren, sagt Manager Atif.
Jordanien ist kein reiches Land. Wir haben keine Bodenschätze, kein Öl oder Ähnliches. Deshalb konzentrieren wir uns auf den Tourismus und tun unser Bestes, um den Gästen etwas zu bieten. Jordanien ist ein interessantes Reiseland. Darauf bauen wir. Jetzt sind wir von den Gästen abhängig. Nachhaltiger Tourismus wächst in Jordanien. Ich arbeite seit 5 Jahren für Eco-Hotels, das immer noch das einzige Unternehmen dieser Art im Land ist. Wir hoffen, dass das Geschäft weiter wächst.
Doch auch hier, im Wadi Feinan, spüren sie, wie der Krieg im nahen Gaza nicht nur das eigene Leben berührt, sondern auch Touristen verschreckt.
Wir haben weniger amerikanische Touristen. Wir haben weniger Buchungen aus den USA. Bei den Europäern ist es etwas anders. Einige kommen noch. Als der Krieg anfing, kam kaum jemand. Aber langsam scheint es besser zu werden. Es geht in die richtige Richtung, aber viel zu langsam. Wir haben deutlich weniger als 50% der Buchungen im Vergleich zum Vorjahr. Das macht den Leuten zu schaffen, vor allem hier in Fenan. Wir sind von den Gästen abhängig und es kommen nicht viele. Also sitzen alle rum und warten, was als nächstes passiert.
Die Beduinen bauen derweil auf andere Einnahmequellen, um ihre Familien zu ernähren. Vielleicht 1 Dutzend Meter vom Gästezelt entfernt, hat Abdallah Abu Ibrahim mehrere Ziegen angebunden, die den Beduinen und seine Gäste aus der Entfernung mustern. Jetzt sind es wieder die Tiere, die die Familie über Wasser halten. bis sich Touristen irgendwann zurück nach Jordanien trauen.
Wenn irgendwann wieder mehr Gäste kommen, wäre das gut. Bis dahin leben wir von Ziegen und Schafen. Die züchten wir und verkaufen die Jungtiere. Außerdem verkaufen wir die Milch der Tiere und machen Käse oder Joghurt. Das verkaufen wir an die Leute in der Stadt und kommen so über die Runden.
Wenn irgendwann wieder mehr Gäste kommen, Florian, kommen wir darauf nochmal zurück. Wem kannst du denn derzeit eine Reise nach Jordanien empfehlen?
Ich würde sagen, das ist was für alle, die neugierig auf die Welt sind. Also die Natur ist spektakulär, Wadi Rum. Die Kultur ist alt, Petra. Und oft genug ist sie auch eng mit der europäischen verwoben, wenn wir an das Christentum denken oder die Kreuzfahrerburgen. Und ich glaube, auch wenn es jetzt aktuell um das politische Geschehen geht, wer verstehen möchte, wie weite Teile des globalen Südens den Krieg in Gaza sehen, der kann hier dem Konflikt im Nahen Osten sehr nahe kommen, ohne sich selbst zu gefährden und einiges lernen. Gleichzeitig ist es auch so, dass es man jede Menge Abenteuer erleben kann. Also Jordanien ist fantastisch für Canyoning. Das heißt, man kann sich in Schluchten abseilen, man kann da in kleinen Pools baden und ganze Tage irgendwie draußen verbringen mit irgendwie Aktivitäten. Das macht richtig viel Spaß. Und zum Schluss vielleicht noch, Deutsche haben tatsächlich einen sehr guten Ruf in Jordanien. Das heißt, wenn man irgendwo in einen neuen Ort kommt und die Leute fragen, wo man herkommt, man sagt Deutschland, dann hat man gleich ein gutes Standing und wird mit offenen Armen willkommen.
Wie sieht es mit Sprachkenntnissen aus? Helfen so ein paar Worte Arabisch, zumindest sowas wie Shukran, was ja Danke heißt?
Genau, also ich würde sagen, das Danke, das ist natürlich die wichtigste Vokabel, egal wohin man reist. Shukran, du hast es gesagt. Wer auf das Salam Aleikum mit Wa Aleikum Assalam antwortet, der macht sich weitere Freunde. Und es ist ja auch ein Gruß des Friedens und da macht man doch eigentlich ganz gern mit, oder?
Das heißt, man kommt gut in Kontakt mit den Menschen, du auf jeden Fall?
Ich glaube, ich bin so ein Sonderfall, weil ich ja schon vorher Freunde auch in Jordanien habe, als ich dort gelebt habe. Und dann denke ich, es kommt ein bisschen drauf an, wie man reist. Wer sich ein Airbnb in zum Beispiel der Hauptstadt Amman nimmt, der wird relativ schnell einen kleinen Freundeskreis haben, der abends dann irgendwie auch mal unterwegs ist und wo man dann mit dabei sein kann. Wer nur in einem Hotel ist, der hat es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber mein Eindruck ist, dass wenn man zum Beispiel mit einem Reiseführer unterwegs ist, dass man dann auch ganz wundervolle Abende zusammen mit der Reisegruppe irgendwie abends am Lagerfeuer zum Beispiel im Wadi Rum verbringen kann und dann findet auch ein toller Austausch.
Dann jetzt mit Florian Guckelsberger zu einem Highlight der Jordanienreise nach Petra.
Nicht nur im Wadi Feinan bleiben die Gäste aus. Auch bei der wohl größten Attraktion Jordaniens ist wenig los. An diesem Aprilmorgen ist der großzügig gestaltete Eingangsbereich zur Felsenstadt Petra mit Ticketschalter und einem Dutzend Läden beinahe leer. Zwei Hundedösen in der Sonne, ein Souvenirverkäufer kippelt auf einem Plastikstuhl und starrt auf sein Smartphone. Über ihm baumelt ein bedrucktes T-Shirt an einem Kleiderhaken. I survived Jordan. Die wenigen hundert Besucher, die heute hier sind, freuen sich über Fotos, auf denen keine anderen Touristen zu sehen sind. Schlange stehen muss hier niemand. Doch für die ohnehin schwer belastete jordanische Wirtschaft ist der Besucherrückgang eine existenzielle Bedrohung. Über 58.000 Jordanier ernähren mit Jobs in Hotels, Restaurants oder Souvenirläden ihre Familien. Die Arbeitslosenquote liegt bei 22%. Selbst Jordanier mit Universitätsabschluss finden keine Jobs.
Das ist auch die Haupteinnahme des Landes in den letzten Jahren. Wir bekommen vom Tourismus ungefähr 5 Milliarden. 5 Milliarden für so ein Land, das ist auch, es sagt auch was. Das ist kein Industrieland. Tourismus ist nicht nur, dass die Touristen, sie bringen Geld. Nein, die Touristen, sie bilden eine Brücke zwischen Nord und Süd. Und das ist wie die Welt, das ist jetzt und die Menschen weiter näher zueinander kommen. Das ist eine Brücke für Verständigung und Toleranz eigentlich. Diese Brücke, das auch, ich helfe mit meinen Touristen, diese Brücke stabil zu bauen.
Mohammed Aid arbeitet als Reiseleiter. Heute führt er seine Gäste durch Petra. Der 66-Jährige hat in den 1980er Jahren in Dortmund und Paderborn studiert und freut sich bis heute, wenn Deutsche nach Jordanien kommen. Ein Geschäft mit viel Potenzial. Wäre der Krieg in Gaza nicht, hätte die Zahl der Besucher einen neuen Rekordstand erreichen können. 2022 waren mehr als 5 Millionen Besucher gekommen. Viele von ihnen dürfte der Eingang zur Felsenstadt an einen berühmten Hollywood-Film erinnert haben.
Kennt ihr den Film Indiana Jones? Die Strecke, die wir zurückgelegt haben, war original. Im Film, bis er, dass es nachher eine Treppe hochgegangen ist und ist er in die Halle reingegangen, ist er eine andere Kulisse.
Mohammed führt seine Gäste langsam den Zig hinab. Die über 1 Kilometer lange Schlucht führt an 70 Meter hohen Felswänden vorbei, zu dem Höhepunkt jeder Jordanienreise, der Grabtempel von Petra. Für den großen Moment hat sich Mohammed einen Trick ausgedacht. Zuerst muss sich die Gruppe am rechten Rand der Schlucht aufstellen, den Blick zurück zum Eingang gerichtet. Dann wechseln alle auf Kommando des 66-Jährigen die Seite und drehen sich um. Die A's und O's angesichts des nun gut sichtbaren Grabtempels lassen Mohammeds grauen Schnauzer vergnügt tanzen. Eine Besucherin hat gar Tränen der Rührung in den Augen. So besonders ist Petra, dass die Felsenstadt den Reiseleiter bis in seine Träume begleitet.
Ich kenne fast jeden Stein, jede Ecke. Manchmal, wenn ich schlafe, ich laufe durch solche Wege, die ich auch mit den Gruppen gelaufen habe. Und dann einmal, vielleicht kommt eine Ecke, ja, was kommt da hinten, dann weiß ich nicht mehr. Aber beim nächsten Besuch, ich werde darauf achten. Und ich sehe, das ist was hinter dieser Ecke, was ich das in meinem Bett damals nicht gesehen habe, das ist da. Und welcher Stein ist da?
Umso enttäuschter ist Mohammed Aid, dass sich viele potenzielle Gäste Momente wie diesen im Sikh von Petra entgehen lassen.
Sagen das sogar ihre Verwandte oder ihre Freunde, sie haben gesagt, ach Jordanien, was macht denn in Jordanien? Ja, die denken, dass es unsicher ist, aber wenn sie hier sind, sie merken das sofort, dass es hier ist. Es ist auch Frieden, das ist auch die Geborgenheit. Das ist eine Erfahrung, wenn man hier kommt und dann sieht man das hier. In den Medien wird auch das sehr viel ungenau, wird das immer erzählt. Ja. Wenn eine Kleinigkeit passiert, dass die Welt am nächsten oder in einer Stunde umfällt. Es ist kein Angriff auf Touristen zum Beispiel. Niemals passiert, niemals, nein.
Mohammed Aid führt seine Gäste derweil dutzende Stufen hinauf zu einem weiteren Höhepunkt der Felsenstadt. Das Urnengrab und die größte aus dem Sandstein gehauene Halle, die Touristen in Petra besuchen können.
Wir sind jetzt im Urnengrab hier. Das ist einer der Gräber von den Königswand. Ja. Im 5. Jahrhundert hat man dieses Grab zu einer Kirche umgewandelt. Wer kann singen? Okay, dann singe ich jetzt.
Und dann singt der Reiseleiter, um zu demonstrieren, wie lange das Echo in der kühlen Höhle anhält. Zufrieden schaut Mohammed Aid in die Gesichter seiner Gäste, während der letzte Hall seines Gesangs noch durch die Halle schwebt. Dann übersetzt er.
Durst und Durst und Durst haben wir. Und die Quelle, die Wasserquellen sind weit, so weit, dass der Mund den Morgenstern überholt hat. So weit sind die Wasserquellen und wir haben Durst. Das ist bei den Beduinen, das ist jetzt, der Mund hat den Morgenstern überholt. Das ist eine lange Zeit. Aber sie haben immer Hoffnung.
Hoffnung, das weiß auch Mohammed Aid, können die Jordanier auch heute wieder gut gebrauchen.
Eindrückliche Schilderung, Florian. Lässt sich denn eine Jordanienreise, wenn man viel Zeit hatte, mit einem Abstecher in ein weiteres Land verbinden? Ganz so einfach ist das ja nicht. Ne?
Also früher war es jedenfalls für viele Europäer und Amerikaner eine Reise nach Israel. Das ist heute aus verschiedenen Gründen natürlich schwierig. Aber von Amman aus kann man auch in viele andere Länder der Region fliegen. Zum Beispiel, wer das in Jordanien gesehen und Gelernte in Ruhe reflektieren möchte, der kann das zum Beispiel an den Traumstränden des Oman tun oder auf dem ägyptischen Sinai. Auch die Glitzermetropolen am Golf, also Dubai, Abu Dhabi, sind nicht weit entfernt. Und wer interessiert ist an Kultur und Nachtleben, für den bietet sich natürlich ein verlängertes Wochenende in Beirut an. Und ich glaube, wer das tut, der wird auch merken, wie vielfältig diese Länder sind, die wir häufig nur unter dem Begriff Nahe Osten zusammenfassen.
Und damit hätten wir gleich noch ein paar weitere Reisetipps oder Themen für spätere Sendungen. Mit Florian Guckelsberger waren wir in Jordanien und haben eine ganze Menge kennengelernt. Danke dir.
Gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Karin Huxdorf, Konrad Winkler und der etwas erkältete Udo Schmidt.
Von NDR Info.